Als du gestern mit Stadeva so liebvoll gesprochen hast, kam bei mir so ein Gefühl von Neid, Eifersucht. Da war mir sehr unangenehm, weil ich wusste, dass du das vielleicht auch weißt. Also ich weiß, es ging um meine Eltern, um Liebe von meinem Vater zu meiner Mutter, die ich nicht bekommen habe. Das ist mir schon bewusst. Heute aber während der Pause habe ich gedacht, ob es geht um diese normale Liebe, ob auch um diese sexuelle Liebe.
Kann sein. Also erstens bin ich ja zu Ishtadeva nie lieb. Ja.
Also das kam bei mir so ein Gefühl. Also du hast so liebvoll mit mir gesprochen.
Habe ich den versehen, oder? Ja, natürlich kann das sein. Also wenn du eifersüchtig bist auf deine Mutter, wenn du das warst, dann könnte das sein.
Und wie kann ich das auflösen? Wie kann ich damit umgehen?
Also das ist mir dein Vater. Nein. Ja, das erstmal müsstest du natürlich schauen, ob es weiß.
Wie kann ich das erfinden, ob das weiß?
Erfinden besser nicht. Du meinst
herausfinden. Ja, herausfinden, ja.
Tja. Ja, vielleicht ist es ein Indiz in Bezug auf Eifersucht und dass du da dann mehr darin siehst in der Verbindung zu uns als auf der normalen, also auf der normalen Ebene, ohne eben männlich-weibliche Polaritäten.
Also bei meiner.
Und das bei anderen auch.
Bei normalen Bekannten habe ich das Gefühl nicht, dass ich irgendwie. Aber hier und war ich ja auch woanders, wo ich ja auch das ja auch gespürt habe. Weil, ja.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, in anderer Situation war ja auch so eine Ehe, wo ich das gespürt habe, dass ich da so Angst hatte, dass die das vielleicht sehen. Also ich habe dieses Gefühl nicht gehabt, aber diese Angst, dass vielleicht da die sehen, dass ich irgendwas neidisch bin oder eifersüchtig bin.
Das heißt ja immer, dass du was willst. Und wenn man eifersüchtig ist, heißt das, dass man sich selber das eigentlich nicht gönnt, was die anderen haben.
Ja. Kann gut sein, ja.
Ja, das ist ganz sicher so.
Aber ich will
das. Das ist ein Minderwertsthema.
Ja, das weiß ich ja auch. Also da kam in letzter Zeit bei mir diese Gedanken, ich bin nicht gut genug. Also klar, dieses Minderwertsthema.
Ja. Du, das ist ja nicht ungewöhnlich, dass eine Tochter den Vater begehrt oder ein Sohn die Mutter.
Weil während der Pause jetzt gerade habe ich auch gedacht, da kam, als ich klein Kind war, in der Nacht habe ich immer Angst gehabt und habe ich meinen Vater geholt oder meine Mutter. Aber ich habe eher Verbindung zu meinem Vater, dass er zu mir kommt, also dass da jemand ist, ich weiß es nicht.
Das würde ich jetzt nicht damit in Verbindung bringen, das ist eine andere Ebene. Ja, schwer zu sagen, so, also von meiner Warte aus jetzt. Was das Indiz dafür sein könnte, also du empfindest es für dich.
Ich empfinde das, also ich liebe meinen Vater und ich habe keine so, gar nichts, dann nichts.
Ja, aber vielleicht bezieht sich die Eifersucht nicht auf diese Ebene, sondern auf die andere Ebene, eine gute Beziehung zu haben, weil du ja sagst, das ist eine liebevolle, also zufällige, liebevolle Äußerung war ihr gegenüber.
Aber ob dann Neid gekommen, also Eifersucht, dann Eifersucht ist eher verbunden, ich weiß es nicht.
Naja, weiß ich jetzt nicht, das ist das Gefühl, was in dir, wenn das ein Schmerz ist diesbezüglich, dann ja, aber wenn du es einfach nur empfindest, dass das ein Wunsch wäre, dass du es auch so erfährst, dass du auch jemanden hast, der liebevoll zu dir ist, dann ist es die Ebene, dann ist es nicht die sexuelle Ebene.
Und warum meine Beziehungen, die kann ich nicht gut, also ja, warum die enden sich? Warum? Das ist auch mit Minder.
Warum? Also alles ändert sich ja, aber vielleicht verstehe ich dich jetzt nicht in dem, was du sagen willst.
Also ich will noch, was gestern gekommen ist, dass mein System, wenn ich einen Mann kennenlerne auch, dass mein System ist ständig beschäftigt mit dem Mann. Also ich kann nicht sich meine wahre Natur widmen.
Ja, Ja, das heißt also, dass du natürlich da in einem starken Defizit bist, dem Mann gegenüber. Mhm. Und auf welcher Ebene musst du dann schauen? Und natürlich am Anfang ist es normal, wenn man jemanden frisch kennenlernt und sich verliebt sogar. Verliebt heißt ja neben der Liebe herlaufen eigentlich. Dann ist man die ganze Zeit eben damit beschäftigt und ist dann nicht mehr wirklich bei sich, sondern nur noch in dem Wunsch, dass ich irgendwas erfüllen möge. Weshalb man dann mit seiner Aufmerksamkeit dauernd da ist. Und ja, zwischen Mann und Frau gibt es ja Sexualität, von daher.
Und letzte Zeit, was ich mir auch aufgefallen, Entschuldigung, ich bin deutlich, aber wenn ich aufgeregt bin, dann...
Macht nichts.
Also letzte Zeit, das ist 2 oder 3 Mal passiert, wenn ich einen Mann kennenlerne, dann nach 2 Monaten ist alles schön und so weiter und dann hört auf mit Sprechen, Schreiben und so weiter. Ich weiß es nicht, woran liegt das? Sende ich ein Signal von mir oder...
Sicher, ja, sicher sendest du eins, dass das jetzt genug ist, dass dir zu nahe kommt vielleicht.
Aber vorher war nie so. Ich habe langfristige Beziehungen gehabt und die waren ziemlich normal, so kann ich sagen, aber jetzt letzte Zeit so.
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich bin natürlich jetzt auch kein Familientherapeut. Es gibt ja auch Phasen, weißt du, wo man... wenn man Beziehungen hat, bei denen es gar nicht darum geht, dass sie lang dauern, sondern dass es darum geht, dass du bestimmte Aspekte von dir lebst.
Ja, das habe ich erfahren jetzt gerade. Ja.
Okay, und dass es dann damit aufhört und du dann wieder möglicherweise langjährige oder lange Beziehungen haben kannst. Hm. Wenn es sich ständig wiederholt und nicht mehr aufhört, dann ist es gut zu schauen, welcher Aspekt von dir dann diese sich steigernde Nähe oder die Gewöhnung, die dann eintritt, nicht haben kann. Ist ja so, dass dann nach einiger Zeit eine Gewöhnung eintritt und das berauschende Gefühl nachlässt und die Normalität dann, der Alltag kommt. Und dann kommen auch natürlich die Themen hoch, die man hat. Also dann zeigt sich mehr und mehr, statt der Begeisterung, die Nüchternheit von sich selbst, die man in dem anderen sieht. Denn der Partner ist ja immer eine Spiegelung von uns.
Ich dachte, vielleicht sollte ich ganz die Männer lassen und die Beziehung gönnen.
Lassen oder hassen?
Nee, lassen.
Lassen. Weiß ich nicht. Es gibt da keine göttliche Regel dafür.
Ja. Vertrauen einfach das Leben, oder?
Ja, schauen, was eine Beziehung von dir oder mit einem Mann für dich ist oder überhaupt eine Beziehung, wo du dich da, in welcher Form du dich ja wiederfindest, ob das dich nähert oder nicht, ob du aus Zwängen handelst oder aus deinen unvollständigen Projektionen aus der Kindheit deinem Vater gegenüber. Hm. Also es ist gut, diese Ebenen zu untersuchen, in welcher Beziehung du zu deinem Vater warst.
Ja, ich habe mich viel verletzt. Also ich habe viel verarbeitet schon. Und ich glaube, ich muss noch tiefer graben. Also ich habe meinem Vater auch viel alles vergeben. Alles, was ich wusste, was bewusst mir ist. Und aber irgendwie, die Themen sind noch nicht ganz aufgelöst.
Erledigt, ja. Das heißt, du wirst dann durch deine Partnerschaften auch immer wieder verletzt, heißt es das?
Ja.
Dauern sie deswegen nur 2 Monate jetzt?
Letzte Zeit, ja.
Ja. Wo ich meine, dann ist natürlich auch klug, Nein zu sagen. Vielleicht musst du früh genug Nein sagen. Zu den Ebenen, weißt du, weil Verletzung durch jemand anderen ist ja auch Selbstverletzung.
Nein zu Beziehung oder Nein zu Verletzung?
Nein zu Verletzung.
Nein zu Verletzung.
Beziehung willst du ja.
Ja, eben.
Das ist ja das. Ja. Aber es ist gut, dir anzuschauen, aus welchem Grund du es willst und ob das eine ungelebte Beziehung ist, die du jetzt willst, die du zu deinem Vater nicht hattest, aber gerne gehabt hättest. Oder eben eine sanfte Version deines Vaters.
Also ich weiß, mein Vater hat mich geliebt und so, nur konnte nicht anders. Er war halt so, wie er war.
Ja gut, aber das ist natürlich die Erwachsene, die das sagt. Und als Kind empfindet man das natürlich ganz anders. Und da ist man auch gespalten zwischen der Liebe, die man zu jemandem so empfindet, und der dann aber auch das, das verletzt, indem er natürlich sich nicht so verhält, wie es vielleicht für das Kind gut wäre. Andererseits, weißt du, die Lösung liegt immer auch da drin, wie sind wir so gestrickt? Weshalb passiert uns das, was uns passiert? Das hat immer was mit unserer Struktur zu tun. Und wenn wir verletzt werden, laden wir das auch irgendwo ein.
Wenn wir verletzt werden,
laden wir das irgendwo ein. Also unser Energiesystem drückt es auch aus. Das ist ja dieses Täter-Opfer-Prinzip.
Mhm. Ja,
dass man eine Energie haben muss, die einen Täter anzieht. Mhm. Oder Tätigkeit anzieht dann in dem Fall. Mhm. Und da zu schauen, wie du das, das haben wir heute Morgen auch, wir haben ja nicht ohne Grund vorher jemanden hier vorne sitzen, der ähnliche Thematik hat.
Das hat mich mir Mut gegeben, hier zu kommen.
Ja, gut. Und da ging es ja auch darum, dann zu schauen, dass es nicht nur eine Verletzung gibt im Außen und dann entsprechende Verhaltensmaßnahmen von dir, also so wie du dich dann verhältst entsprechend, sondern auch die Verletzung, die man sich selber zufügt, also wie sehr du in Bezug zu deiner männlichen Seite stehst, inwieweit du. Und das tust du nicht ein Stück weit, weil du nicht früh genug sagst, stopp.
Was heißt das, also zu meiner männlichen Seite stehen?
Das heißt, was ich gerade sagte, dass du zum Beispiel dann in Beziehung, wenn das anfängt, auf eine Ebene zu gehen, die nicht mehr liebevoll ist, weißt du, die dich verletzt, dass du es nicht erlaubst, dass es dich verletzt.
Grenze zu setzen quasi.
Ja.
Das habe ich auch mit meiner Tochter so irgendwie.
Das heißt, du vertraust natürlich der männlichen Seite nicht und wenn dein Vater eben ähnlich war, ja, ist es auch schwer, dir zu vertrauen, weil wir selber dieselben Energien in uns auch haben, die andere uns gegenüber ausgedrückt haben. Mhm. Und dann befindest du dich, wenn du mit so einem Mann bist, in derselben Position wie als Kleinkind. Dann bist du total hilflos.
Ja, so ist das.
Aber trotzdem ist dann da Liebe da oder Zuneigung oder, sagen wir, eher Bedürftigkeit. Ja, denn wenn man das erlaubt, dass es passiert, dann ist eher Bedürftigkeit. Also ist dann die Sehnsucht in dir eigentlich die, dich selbst zu lieben?
Also ich liebe mich selber nicht genug, oder?
Ja.
Also ich versuche, aber wenn ich allein bin, dann schaue ich auf mich schon. Also aber eben, wenn ich einen Mann kennenlerne und dann meine Gedanken, meine Energie geht voll da und dann vergesse ich mich selber. Und,
Daher müsstest du noch genau herausfinden und das willst du ja, das sind ja auch deine Fragen. Was ist es, weshalb ich da jetzt mich komplett verliere? Was will ich gewinnen, indem ich mich verliere? Ja, oder bereit bin, mich zu verlieren, indem ich versuche, einen Gewinn zu erzielen in Bezug auf
Liebe
den Mann.
Liebe zu bekommen, oder?
Glaube ich nicht.
Was sonst? Was sonst?
Das, was du bekommst, das ist, was du willst.
Verletzung. Ja. Also ich will verletzt sein.
Ja, auch. Also eine Mischung aus Nähe und Verletztheit und so, die Wiederholung von der Geschichte von deinem Vater. Dann würdest du Liebe bekommen, verstehst du? Oder würdest du Liebe anstreben? Na gut, da würdest du auch nicht bekommen. Das ist eine schlimme Geschichte.
So schlimm ist das?
Ja, weil Liebe bekommt man, wenn man sie nicht anstrebt. Verstehst du? Weil wenn die Resonanz zu uns schafft immer das, was im Außen uns begegnet. Und wenn in dir Liebe ist, dann musst du jemanden treffen, der das auch entsprechend ausdrücken kann. Und wenn du Liebe anstrebst, machst du es aus der Bedürftigkeit heraus, dass du dir eigentlich die Liebe nicht zugestehst, dann kriegst du sie auch nicht. Also strebt dein System was anderes an. Und das gilt es zu analysieren, was willst du dann von diesem Mann? Ja? Oder von Männern insgesamt, dass sie dich da so aus der Balance bringen.
Also ich dachte immer, die Liebe, jetzt weiß ich Verletzung, also Verletzung.
Auch und vielleicht eine Idee von Liebe.
Weil ich denke, die haben mich schon geliebt. Also zumindest meine Wahrnehmung, ja. Aber auch verletzt und ja. Aber nur das Bewusstsein hilft schon weiter oder Oder wie kann ich das...
Das musst du sagen, wenn das in dir jetzt auslöst, dass plötzlich mehr Bewusstheit da ist und du sagst, oh, okay, jetzt kann ich die Dinge anders sehen als vorher, dann ist es schon ein Erfolg. Aber dich selbst zu beobachten, was du wirklich willst und anstrebst und was das ist, was eine Beziehung für dich bedeutet, wirklich. Also dann, wenn du merkst, dass du nur mit deinen Gedanken bei dem Mann bist, da mal ein Stück rauszutreten und dich wieder auf dich zu besinnen und zu schauen, so, wie geht's dir jetzt? Also was drückt dein System aus? Es muss ja eine ziemliche Aufregung sein, wenn du nicht mehr bei dir sein kannst. Mhm. Ja, du musst dich in Aufregung versetzen. Und das könnte eine Mischung sein von Begeisterung, von Faszination, von Aspekten von dir und gleichzeitig Angst. Eine Mischung.
Angst von...
Vor der Gewalt, die dann kommt, weil die potenziell ja da ist. Mhm. Das spüren wir ja, das wissen wir ja.
Unbewusst.
Unbewusst. Mhm. Aber das System kann das sehr gut wiedergeben, wenn wir da in Kontakt dazu sind, oder damit sind. Kontakt mit der Form und den Energien, die sich darin dann tummeln.
Mhm. Also bei sich selber zu bleiben und sich selber zu beobachten. Und
Das gilt für alles, für immer und für jeden.
Ja, so einfach war das nie. Also vorher war
das. Ja, einfach ist es nicht. Natürlich ist es nicht einfach. Es ist wirklich eine Herausforderung. Aber das ist essentiell, weil woher wissen wir, was uns gut tut, wenn wir nicht bei uns sind? Mhm. Wenn wir nicht bei uns sind, leben wir ein Konzept, das wir haben, von dem wir oft gar nicht wissen, was es ist.
Ja, eben, weil viele Dinge sind unbewusst und ich analysiere oder habe viel analysiert, aber trotzdem. Ich bin irgendwo so wie vorher, diese sexuelle, vielleicht, das ist totale Quatsch, wo ich
kann auch sein.
Irgendwas suche, was nicht wahr ist und so. Und
du kannst aber gut eifersüchtig sein auf jemanden, von dem du siehst oder glaubst, das ist eine gute Beziehung und in der Weise würdest du es gerne leben, aber es geht im Moment nicht. Du kannst genauso eifersüchtig sein, ohne dass Sexualität da eine Rolle spielt.
Ja,
aber ich will dich jetzt nicht nach deiner Sexualität fragen, weil das wäre das nächste Thema dann. Aber da habe ich
nein,
auch keine
gut.
Ausbildung.
Nein, das war schon da. Da habe ich keine. Nur halt die Gedanken sind gekommen, vielleicht, weil ich versuche so tief zu graben wie möglich und da kommt diese Gedanke halt. Und habe ich gedacht, ja.
Aber schau, der Gedanke ist auf der Ebene da. Ja? Und das, was dir eine Hilfe ist, um zu wissen, was in dir passiert, das findet in der Form statt. Und wenn eine sexuelle Attraktivität ist, dann spürt man das da, wo man Sexualität spürt.
Mhm. Na, das habe ich nicht gespürt. Also, und dann passt.
Mein Glück. Und das ist ja ein Maßstab für uns. Weißt du, welchen haben wir sonst? Weil auf der Idee, ich könnte da vielleicht was Sexuelles haben wollen, ist es einfach nicht wirklich zu greifen. Und schau, welche Gefühle du hast. Lebt dein Vater noch? Lebt dein Vater noch? Ja. Welche Gefühle du ihm gegenüber hast? Hattest du sie früher, hast du sie möglicherweise auch noch?
Also jetzt, jetzt ist ganz anderes als vorher. Also ich liebe meinen Vater, das weiß ich. Mein Vater liebt mich. Hat sich viel geändert. Also er kann mir das schon sagen, vorher vielleicht, das war nicht möglich. Von meiner Seite ist es schwieriger, ihm das zu sagen, aber ich weiß nicht warum.
Na, bist du entsprechend verletzt, natürlich.
Also nur Vergebung dann, oder? Also
naja, also Vergebung passiert eigentlich dann wirklich, wenn das Thema erledigt ist. Vorher kann man eigentlich nicht wirklich vergeben. Weißt du, du kannst nicht, wenn in dir die Energien noch laufen, dann sagen, ich vergebe. Und tatsächlich ist die Energie noch da, die jederzeit wieder hervorbrechen kann, die noch nicht verziehen hat, die noch verletzt ist.
fühlt sich nach Liebe.
Das ist vielleicht mehr deine Sehnsucht, als dass wir es jetzt auf einen Mann fixieren. Die Sehnsucht nach Liebe in dir.
Aber ich habe schon oft das Gefühl, also von Liebe und nicht nur zum einen Mann, auch zum alle Menschen. Und das ist schön eigentlich schon. Zur Natur.
Manchmal glauben wir, weißt du, dass wir die Liebe nur, oder dass es noch was Höheres ist als die Liebe, die wir in uns finden, auch für andere Dinge, wie du auch sagst, für die Natur, und verbinden das dann mit einem Mann und meinen, das ist jetzt der Hit dann. Das ist jetzt die absolute Liebe. Und dabei ist es ja das absolute Drama.
Jetzt habe ich aber nicht verstanden.
Ja, wir binden uns manchmal in unserer Vorstellung an die Idee, dass ein Mann oder eine Frau jetzt uns die Liebe geben kann, die wir in uns so nicht finden, oder von denen, der wir denken, das ist noch nicht genug. Das könnte mehr sein. Und durch die Aufregung, die das natürlich durch ein anderes Geschlecht in uns oder dasselbe in uns bewirken kann, sind wir natürlich da vielleicht sogar darauf fixiert. Durch eine Vorstellung von Liebe, was das alles ist, und dass man einen Partner dafür braucht, den braucht man ja dafür gar nicht. Der ist ja eigentlich eher ein Weg. Mhm. Im Sinne von, wenn ich das nach außen projiziere, was Liebe ist, und glaube, ich kann es von jemandem bekommen, ist niemals Liebe. Da ist nur eine Idee davon und der Wunsch, dass jemand anders es bekommt, und dann muss man sich so verhalten, dass man es auch bekommt. Wenn man sich nicht so verhält, bekommt man es nicht. Mhm. Oder sogar Schläge.
Ja, Schläge habe ich nie. Ja.
Ja, oder Gewalt oder wie auch immer.
Verletzung.
Ja, und das mag eben auch in dir dieser Punkt sein, wo du um jeden Preis versuchen musst, an den Mann ranzukommen. Weißt du, gefühlsmäßig. Und da vielleicht sogar die Tendenz hast, ihn zu provozieren, damit er wenigstens in irgendeiner Weise in deiner Vorstellung oder überhaupt gut oder da ist für dich. Und sei es nur durch Verletzung. Also da kannst du nochmal schauen, inwieweit du das unbewusst oder bewusst vielleicht sogar provozierst. Bist du die Provokateurin da, dass er dich dann verletzt? Zwingst du ihn dazu, dich zu verletzen?
Nicht.
Nein?
Mhm. Nicht bewusst.
Nicht bewusst. Mhm. Verstehst du, weil wenn man so verzweifelt ist als kleines Kind, den Vater zu erreichen, man kann ihn nicht erreichen, weil er auch schräg ist oder dich verletzt, ja? Dann bist du in Not, und dann musst du schauen, mit welchen Mitteln du ihn kriegst überhaupt, damit du merkst, dass er dich liebt oder dass er für dich da ist. Ja?
Ich versuche, meinen Vater zu verletzen. Also kann gut sein, jetzt kam in meine, ich habe mal zu meinem Vater gesagt, dass ich ihn hasse. Ja.
Na klar. Aber weshalb sagt man ihm das?
Um ihn zu verletzen, um Aufmerksamkeit auf mich zu...
Ja, dass er in irgendeiner Weise für dich da ist, aber in keiner guten Weise, keiner Weise, die für dich noch gut ist, und für den anderen auch nicht. Ich sage damit nicht, du bist diejenige, die verletzt, aber du hast sicher auch einen Anteil daran. Und da würde ich nochmal schauen.
Nur, das ist so schwierig, weil das sind nur Worte, wo man sagt und man denkt nicht dran, und man kann mit Worten schon verletzen, obwohl man gar nicht denkt, dass jemanden zu verletzen. Wahrscheinlich, das ist auch in
andere Richtung. Aber schau, jemand, der dann wirklich verletzt ist, der weiß ja dann, wie es jemandem geht, wenn man verletzt ist. Und dann ist es gut, darauf zu achten, dem anderen gegenüber sich nicht so zu verhalten, dass man den anderen verletzt.
Also jetzt ist mir bewusster, jetzt ist...
Okay. Ja. Da brennt das Feuer der Rache oder...
Rache?
Den anderen, ja, an den anderen dran zu kommen und auch alle Mittel zu nutzen. Weißt du, Frauen können das sehr subtil. Männer sind ein bisschen dämlich und ein bisschen gröber auch. Mhm. Aber Frauen können das sehr subtil machen, dass wir einen Mann provozieren oder irgendjemanden provozieren. Also schau, dass du dir selbst auf die Schliche kommst, auf die Spur kommst, wie dein Verhalten ist und was deine Motivation ist hinter deinem Verhalten, dass du dich da beobachtest. Und für dich gilt genauso wie für die anderen auch, erde dich, sodass du wirklich weißt, du kannst eher bei dir bleiben und kannst spüren, was für dich gut ist und was nicht. Erden und dann ins Herz gehen, also zentrieren dann.
Erden, okay. Aber ich fühle mich viel leichter jetzt irgendwie. Und natürlich viel bewusster.
Ja, cool. Es ist immer so, wenn wir uns wirklich anschauen, was läuft, das wirklich wissen wollen und uns dann widmen, dann löst sich irgendwas.
Ja. Dankeschön.
Ja, gerne.
Und danke für den Mut. Ja, sonst würde ich wahrscheinlich hier nicht kommen. Danke.
Es gibt keine Ich-Idee ohne Beziehung. Wir gehen in Beziehung zu dem, was in uns passiert und dann in Beziehung zu außen und sehen uns als Unterschied zu dem, was passiert und als ein Jemand. Und dann beginnt das, ich will nicht sagen Rad der Beziehung zu drehen, aber in etwa ist es so. Und wir binden uns dann an alles Mögliche, an Konzepte von uns, an Ideen von uns, an Erlebnisse, die wir haben, an Energien und Gefühle, die wir nicht überwinden oder nicht wahrhaben wollen oder die wir wahrhaben wollen oder die wir sogar produzieren und von denen wir glauben, wir wollen sie gar nicht haben. Also wir sind dann wirklich da in diesem Niemandsland und es ist nicht leicht, das zu entwirren. Nicht leicht, das zu entwirren. Weil die Tendenz einer Ich-Struktur ist immer die, sich auf irgendwas zu beziehen. Kostet, was es wolle. Spielt gar keine Rolle, ob es wehtut oder nicht wehtut, ob es erfüllend ist oder nicht. Hauptsache, es gibt so etwas wie Halt. Also dann damit die Scheinsicherheit, nicht vergänglich zu sein oder nicht unterzugehen und nicht sterben zu können. Das ist das Grundprinzip. Also das ist das größte Dilemma von Menschsein, Beziehung. Und interessanterweise müssen wir dann wieder mit einer Beziehung beginnen, damit wir die Beziehung auflösen. Ja, das ist ja das. Also was ist Beziehung? Ist eigentlich, dass die Aufmerksamkeit irgendwo hingeht und dann die Idee entsteht, da ist jemand, der ist nicht ich, ist getrennt von mir und ich muss mich dem widmen, dem zur Verfügung stellen oder dem öffnen. Also die Aufmerksamkeit. Und dann muss man mit der Aufmerksamkeit sich wieder auf das Höchste besinnen, um sich von diesen ganzen Spielchen und den Anhaftungen an Objekte zu lösen. Also das ganze Leben ist eine Beziehung und die Freiheit ist die, aus der Ehe der Beziehung rauszugehen, also nicht jemanden zu verlassen, sondern innerlich die Anhaftung zu lassen und wirklich bei sich zu sein und zu wissen, wenn ich nicht in eine Beziehung gehe, wenn ich mich nicht nach außen orientiere, wenn ich wirklich da bleibe, total da bleibe, anders gesagt nirgendwo anders hingehe, dann ist das Ende von jeglicher Anhaftung und jeglichen Drama in uns. Würden wir uns nicht mit dem, auf was wir uns beziehen, definieren, wäre es kein Thema. Aber das tun wir. Also müssen wir schauen, welches Interesse hat diese Ich-Idee an dem, auf was es sich fixiert. Und das sind so die wesentlichen Fixpunkte, so wie wir das jetzt haben, Beziehung zum Vater, zur Mutter und so weiter. Dann baut sich darauf die Beziehung zum Göttlichen auf. Und so weiter und so durchzieht das ganze Geflecht von Beziehungen unser Leben. Und tatsächlich sind wir nie in Beziehung. Also das, was wir in unserer Essenz sind, sind wir nie in Beziehung. Zu gar nichts. Aber das ist natürlich eine Ebene, die für die Idee, die sich an Beziehungen und an Objekte klammert, undenkbar und das, was die größte Angst in uns auslöst. Und was sehen wir in Beziehung? In Beziehung sehen wir im Grunde genommen, wenn wir in einer Beziehung leben, uns selber als den vermeintlich von uns verschiedenen Partner. Und dann geht es einfach nur, diese Aspekte auseinander zu dividieren und zu schauen, welche Anteile sind es, mit denen ich im Krieg bin oder sogar im Frieden? Oder was ist meine Ausdrucksform, die sich mir hier als das scheinbare oder vermeintliche Gegenteil präsentiert? Das bin immer ich, egal wo ich hinschaue, ist es ich. Und der Switch von Beziehungen in Nichtbeziehung, also in die Wahrheit von uns, ist eigentlich zu sehen, das, was ich da sehe, bin immer ich, aber nicht als die Form, die da ist, sondern als das, was die Form durchdringt. Und das ist eine innere auch Empfindung oder eine innere Verwirklichung von der Qualität, die wir sind, sodass du das im Blick hast, weil du eben nicht mit deiner Aufmerksamkeit woanders hinmarschierst. Und dann bist du überall, dann bist du aber nicht mehr die Beziehung zu irgendjemandem, sondern dann bist du das, was sowieso nicht in Beziehung gehen kann, weil es ja ungetrennt überall vorhanden ist, also du. Und das ist, braucht eigentlich nur diesen kleinen Switch von ich bin jemand und ob die anderen denken, dass sie jemand sind, spielt da gar keine Rolle. Aber dass man glaubt, dass man jemand ist. Und das nicht mehr zu glauben, ist ja schon alles. Aber daran ist so viel gekoppelt. Ja. So viele Lebenszirkus, diese Auffangseile, so viele davon haben wir. Unglaublich viele. Und wir scheinen sie zu brauchen, sonst würden sie ja nicht leben. Aber wenn wir dann nachmerken, dass wir sie nicht brauchen, dass sie eben so gar nicht dienlich sind, hören sie auf zu existieren. Denn wovon leben sie? Von eben der Aufmerksamkeit, die wir denen gegeben haben, mit der Bedeutung, die damit verknüpft ist. Und wenn die an Bedeutung verlieren, hört die Anhaftung auf.
Das waren so schöne Worte. Ja, ich kann da nicht anders als danken. Und für die Musik. Ich bin auch total durchdrungen. Das ist also, dann ist das auch eine Beziehung oder was? Aber ich möchte.
Ja.
Ich möchte irgendwann wissen, was das war, damit ich die CD haben kann. Also. Weil ich habe nur zwei Worte verstanden, das war John und Dill. Und das eine heißt Seele, das andere Herz. Und meins. Meine Seele, mein Herz.
Reicht doch.
Ja.
Belaste dich nicht mit mehr. Seele lassen wir noch weg,
ja.
Nehmen wir mein Herz.
Naja, aber die sagen auch John zu dem Geliebten oder der Geliebten. Also das ist das Innere.
Damit.
Das Innere sozusagen, der innere Geliebte oder der Geliebte.
Okay. Ja?
Bisher habe ich immer gedacht, mein Partner hat so eine tiefe Beziehung zur Natur. Und das habe ich immer bewundert. Ja? Also ich dachte, das ist das Höchste. Also dass er, der redet mit den Blumen, wirklich. Und sobald er kommt und mein Balkon da nur betrachtet, dann leben die Blumen schon auf.
Ja.
Und früher bei mir sind immer alle Blumen eingegangen, jetzt geht's schon. Aber also das ist nicht diese Beziehung, die habe ich jetzt zum Wald zum Beispiel auch zu Bäumen, obwohl ich weiß, das ist keine Beziehung, das ist eher wie so ein mystisches Gefühl, was man hat, weil die Gedanken da weggehen, wenn man im Wald ist, ja. Oder man denkt, das ist gar nicht real, diese Stämme, das ist wirklich 3D, kommt mir das vor, so aus Papp. Naja, jedenfalls, aber da dachte ich, das ist das Höchste. Aber jetzt sagst du, Beziehung ist eigentlich nicht das Höchste, ne? Sondern eben das, was man selber ist.
Die Ununterschiedenheit, und das ist ja das, was du mehr erfährst, wenn du in der Natur bist, weil du an deinen Baum nicht so viel knüpfst wie an irgendein anderes Objekt. Ja, mit denen sofort Geschichten auftauchen. Aber du kannst es mit Bäumen natürlich auch. Aber das ist, was Natur ist. Löst in uns nicht das gewohnte, der gewohnte Mechanismus aus, den andere Umstände auslösen können.
Insofern ist das schon was Höheres, aber es ist
was will,
das
was,
Höchste nicht nötig.
Also das ist nun mal nicht im Bereich des
Natur
Denkens.
Zu verstehen, oder?
Nicht in, also nicht der Bereich des Denkens, der sich da offenbart für uns. Sondern das ist eher dann Freiheit vom Denken und mehr Sein. Gefühlsebene dann entsprechend, inwieweit du dann anfängst, die Blumen oder die Bäume zu lieben.
Naja, es ist ja eine Art Mitgefühl oder Zwiesprache oder sowas. Also mit dem.
Na, es ist immer, in welche Beziehung du auch immer trittst, haben wir ja eben versucht zu sagen, es ist immer eine mit dir selbst, eine vermeintliche Beziehung. Wir können auch sagen, es offenbaren sich dir einfach in einer sogenannten Beziehung mit irgendwas die Aspekte von dir in einer ganz bestimmten Weise, wie sie sich dir enthüllen. Entweder bist du dann emotional darin verstrickt oder hast das Gefühl, und das bedeutet ja, du willst was davon haben, oder du bist einfach dann mit dir und in Frieden. Aber wenn man mit jemandem versucht, in Frieden zu kommen, das klappt nicht.
Nee.
Ja. Das ist das Ziel von vielen und auch von Friedensaktivisten, das erreichen zu wollen. Aber das ist ja schon gegeben. Also der Frieden ist ja immer schon da. Man muss ihn einfach nur ausdrücken und nicht versuchen, von jemand anderem was zu bekommen. Oder sei es Frieden oder was auch immer. Wann immer man versucht, was von jemandem zu bekommen, wird es schräg.
Insofern war die Samadhi-Meditation am Anfang schon auch sehr wirkungsvoll. Also das für mich, dieses Losgelöstsein vom Körper, das was als letztes war, das habe ich manchmal auch in der Meditation einfach zu Hause. Aber jetzt war das auch noch. Und diese Meditations-CD-Auflösung, ist die so für die ähnlich dahin oder worum geht es da?
Um die Auflösung.
Auflösung
von der Körperlichkeit natürlich und von den darin enthaltenen Konzepten, all dem.
Ja. Aber wenn man jetzt wie du verwirklicht ist, aber ich meine, du hast ja trotzdem noch ein Gefühl vom Körper, oder?
Ja, gerade. Also natürlich nicht vom Körper selbst, aber von dem, was darin passiert. Es laufen durch jeden Körper alle möglichen Formen von Energien durch und die spürt man.
Ja, klar.
Und natürlich auch, wenn er Hunger hat und solche Dinge.
Das muss ja so sein.
Die Empfindsamkeit im Körper für Energien oder für Gefühle nimmt ja total zu. Je mehr du dich löst von den Geschichten, umso mehr lösen sich in dir auch Schichten. Und damit bist du transparenter, also durchlässiger und du spürst alles viel mehr. Daher kannst du dann auch nicht mehr über deine Themen hinwegsehen. Die drängen sich dir auf und oder werden sichtbar und drängen sich dir dann auf, damit du sie erlöst.
Dann ist das nur im Samadhi-Zustand möglich, also diese Losgelöstheit vom Körper, dass man nicht mehr spürt, dass der Körper da ist.
Ja, das ist ja immer ein Zustand von Samadhi, natürlich, von sagen wir mal vorsichtig, Entrücktheit. Nicht auf die Form fixiert.
Und dann kommt man wieder zurück.
Ja, es sei denn, du bist in deinem natürlichen Zustand von Samadhi, dann hast du kaum eine Körperwahrnehmung. Nur in Bezug auf das, was so durchläuft, aber nicht auf den Körper selbst. Also du spürst den Körper nicht mehr. In dem Sinne, so wie vorher, so als eine feste Substanz. Du spürst dann nur die Lüfte, die dahin durchschwingen.
Im Augenblick spüre ich ein bisschen mehr. Und zwar habe ich dann noch ein körperliches Problem, darf ich ganz kurz ansprechen. Ich war mal vor 20 Jahren bei einer russischen Heilerin. Da ging es mir auch nicht gut, da kam ich aus Usbekistan zurück und war irgendwie nicht gut drauf. Und die hat mir damals gesagt, obwohl ich damals keine Schmerzen hatte, dass ich, wenn ich nicht weiterhin zu ihr komme, Geld bezahlen, dass ich dann große Schwierigkeiten im Alter kriege mit Oberschenkel, Hüft, Gelenk. Mhm. Das sei eine vorgeburtliche Entzündung. Die konnte in den Körper reinschauen, die hatte die Fähigkeit, also die Organe und alles zu sehen. Und die hat gesagt, das sei vorgeburtliche Entzündung gewesen. Ja. Und jetzt, seit ein paar Jahren, also merke ich das verstärkt, aber die hat mir prognostiziert, dass ich im Rollstuhl sitzen werde, das glaube ich überhaupt nicht. Das haben die von mir gewiesen. Jesus sagte, nach deinem Glauben geschieht dir, ne? Oder?
Ja gut, nicht alles. Also natürlich hat das vermeintlich einen Einfluss, aber tatsächlich ist der Glaube ja auch nur eine Bestätigung für das, was im System sowieso ist und passiert. Ja. Aber viele Dinge kann man, wenn, ich meine, ich weiß nicht, ob das die Heilerin vorwegsehen konnte, dass du irgendwann im Satzgang auftauchst oder Selbstheilung auf der Ebene passiert.
Ich sollte nur zu ihr wiederkommen.
Weil das natürlich auch einen starken Einfluss hat auf die Körperlichkeit und Symptome im Körper. Und sehr, sehr vieles einfach heilt. Ja. So nebenbei.
Es war aber jetzt nicht erst seit das Satzang ist, sondern schon vor 7 Jahren begann das, konnte ich überhaupt nicht mehr laufen. Und da habe ich mich dann an die wieder erinnert und habe gesagt, jetzt musst du laufen üben, wie ein kleines Kind sozusagen. Ja. Mir andere Schuhe gekauft und habe jeden Schritt so bedächtig gemacht. Und und das kommt jetzt in den Wellen immer wieder. Aber ich nehme es halt hin. Aber ist es irgendwie, kann man das symbolisch deuten, wie ich die anderen Dinge symbolisch gedeutet habe, was das bedeutet am rechten Oberschenkelgelenk?
Da wir ja gesehen haben, dass es nicht viel braucht, damit du eine Bedeutung darin inzwischen entdecken kannst, hat das in jedem Fall auch eine Bedeutung.
Ja, bloß ich kann sie noch nicht enträtseln, so richtig.
Ah, okay. Naja, ich meine, das rechte Bein steht für die
Durchsetzungsvermögen,
die Aktivität für sich gehen im Leben, für sich stehen und das Gelenk steht meist oder steht für Flexibilität natürlich. Ja, du bist ja dabei, deine Positionen auch zu überdenken und dich anderweitig innerlich auszurichten auf das, was für dich wirklich stimmt und nicht, was du dachtest, was stimmt ist. Von daher bist du ja dabei. Und dann kannst du einfach sehen, inwieweit du da dann vielleicht eine gewisse Starre hast in manchen Momenten oder im Leben überhaupt.
Hatte ich früher stark.
Und das, wenn du das nicht mehr bedienst in der Weise, wie du das vorher bedient hast, kann sich das lösen. So kann es gehen.
Also mit dem Leben fließen.
Ja, und vielleicht suchst du dir jemanden, der dir von Zeit zu Zeit die russische Heilerin ersetzt. Aber die ist wieder zu ihr. Kann nicht schaden, auf der körperlichen Ebene auch Unterstützung zu holen.
Das kostet alles Geld.
Das ist wahr. Aber wir haben auch Selbstheilungskräfte, du kannst dir auch selbst die Hände auflegen.
Macht man schon automatisch.
Ja, aber automatisch ist noch anders als mit der Intention verbunden, dass du da dich an den Heilstrom anbindest, der ja auch existiert, der überall ist und in uns sowieso, und der Zugang dazu, dich dem öffnen und es dann durch dein Herz in die Hände fließen zu lassen, dorthin. Und dann zu schauen, was dann passiert. Und dann um Heilung zu bitten dafür, dass die Heilung geschehen soll, die das thematisch heilen kann und auch auf der körperlichen Ebene. Du sagst es selber, der Glaube.
Ja.
Der Glaube.
Okay.
Glaube mal. Glaube jetzt mal.
Ich glaube.
Ja, es funktioniert.
Dankeschön.
Ja. Bist du noch thematisch an etwas dran gekommen oder hast du nur die Folgen davon gespürt?
Ja. Okay. Ich glaube, es tut mir leid, dass ich meinen Vater so verletzt habe und die alle anderen und mich selber verletzt habe, weil das ist.
Okay, aber sei achtsam, dass du nicht alles jetzt auf dich projizierst und du bist die Böse. Ja. Das ist nicht stimmig.
Ich habe.
Weil das ist, glaube ich, eher sowieso deine Haltung.
Opferrolle.
Ja,
ja.
Ja. Und das ist gut, das zu sehen, den eigenen Anteil zu sehen, aber nicht überzubewerten.
Mhm.
Weil, weißt du, sonst schaust du dir die anderen Anteile nicht an, die vielleicht noch ein Vorwurf an andere sind.
Mhm.
Die vielleicht noch gar nicht ins Bewusstsein gekommen sind. Weißt du, wenn das nicht bedient wurde, muss da ein Vorwurf sein. Oder wenn du heute versuchen musst, andere zu verletzen, damit du sie irgendwie erreichst. oder dazu zu zwingen, dich zu verletzen. Muss ja noch ein Vorwurf sein. Ärger, Unmut, Wut vielleicht. Neben der Verzweiflung, die auch da ist.
Das waren jetzt gerade die, wo ich am Freitag gesagt habe, da kamen so Wutgefühle und der andere Mann, das eben, er hat aufgehört zu schreiben und das habe ich nie vorher gespürt und ich glaube, da kommt jetzt raus diese Wut und auch Hass und ich glaube, das war mein Vater, der nicht für mich war oder nicht erreichbar war.
Ja. Ja. Weshalb, ich meine, das ist ja nicht ein Hauptthema im Satzang, uns das immer anzuschauen, aber es ist wichtig in Bezug zu dem, was wir als Beziehung meinen, zu Gott zu haben oder ausdrücken. Und wenn das getrübt ist, ist auch die Öffnung in das, was man als das Göttliche selber ist, auch nicht ganz offen. Da sind dann natürlich auch Vorwürfe. Warum hast du, wenn es schon so jemanden scheinbar gibt da oben, ja, und du im Kulturkreis groß geworden bist, wo das Thema ist, der persönliche Gott, dann spielt das da auch rein.
Dass ich wütend auf Gott war, oder?
Oder dass du dich da ein Stück weit einlässt, aber nicht mehr. Und vielleicht wütend auf, natürlich. Warum nicht?
Aber in Beziehung dann zu meinem Vater oder zu meiner Mutter, weil, oder mit beiden. Ja, Gott ist beiden. Also
Gott ist okay, aber in der Regel ist eher ein männlicher. Männlicher Aspekt, auf den wir uns als den Gott beziehen. In Wahrheit ist es natürlich kein männlicher. Und das ist auch gesagt wird.
Da kann ich keine Gedanken, warum sollte ich auf Gott wütend sein?
Ja. Zum Beispiel, weil er es nicht hinbekommen hat, ihren richtigen Vater zu schicken und dann anschließend auch keine guten Partner. Okay. Ein Großteil von uns, der eigentlich das ausdrückt, was in unserem Leben passiert, ist auf der unbewussten Ebene, nicht auf der bewussten Ebene.
Ja.
Ja, man kann schon ein bisschen ärgerlich werden, wenn man in der Situation ist und Gott es nicht hinkriegt, dich da rauszuholen. Ja. Oder dich vielleicht sogar da reingeschickt hat, je nachdem.
Bestimmt mich reingeschickt hat. Aber für was? Also, warum sollte er?
Na, weißt du, aus der advaitischen oder Sicht von Freiheit ist das natürlich alles ein Witz.
Ja.
Ja, aber aus der Sicht einer Persönlichkeit oder eines Kleinkindes ist es total ernst. Und selbst wenn man das Gefühl hat, man hat überhaupt keine Beziehung zu Gott gehabt, oder das war gar nicht relevant, aber in unserem Kulturkreis alleine, hier geboren zu werden, reicht aus, da hast du eine Affinität zu dem Energiefeld. Und auf der unbewussten Ebene wird das bedient. Daher muss man, also im Prinzip, weil wir sprechen ja immer auch von der Befreiung auf der persönlichen Ebene und in persönlichen Geschichten und so weiter. Aber an einem bestimmten Level musst du praktisch das erlösen, was Männlichkeit ist für alle Männer und Weiblichkeit ist für alle Frauen, auch als Mann und umgekehrt. Und du musst das Massenbewusstsein, was also die Hauptenergie ist, die der Ausdruck in diesem Zeitalter, in diesem Raum ist, in dem du lebst, auch transzendieren. Also das, woran alle glauben, sich halten oder wogegen sie wütend sind. Diese Aspekte, diese Resonanzen hat man auch zu allem. Zu allem. Wir sind durchdrungen von allem. Von hier im Raum, was wer auch immer das ist, was er aussendet oder sie aussendet. Das sind Aspekte, von denen wir glauben, wir haben die gar nicht in unserem Erleben. Aber die sind da und die durchdringen unser System, wo immer wir sind.
Aber wie kann ich diese Verletzlichkeit mit Gott auflösen dann? Also durch Liebe?
Indem du erstmal siehst, ob sie überhaupt ist. Ob sie ist und dich einschränkt in der Qualität, dich fallen zu lassen. Ja? Weil wenn du dich fallen lässt, bist du, was ja tiefe Meditation ist, dann bist du praktisch wieder verletzlich, möglicherweise. Ja? Weil, ich meine, wann passieren uns denn Verletzungen? Meistens dann, wenn wir in dieser Unschuldsenergie sind. Ganz früh, so fängt es an. Wenn wir Verletzungen anziehen, ziehen wir die nicht erst an, wenn wir erwachsen sind und ein Bewusstsein darüber haben, sondern schon in dem Alter, wo wir überhaupt nicht reflektieren können. Wo das, was wir als Embryo sind oder danach als Baby, reagiert auf das, was ist.
Also Gott wollte, dass ich verletzt werde, oder?
Habe ich nicht gesagt. Aber das kann man so denken, Ich meine, was hat Jesus am Kreuz gesagt? Warum hast du mich verlassen? Er hätte auch sagen können, warum hast du mich hier runtergeschickt? Wenn ich dann verlassen werden musste. Ja, ich meine, so läuft das.
Interessant.
Ja, schau du selbst für dich, welches Gottesbild ein Mann für dich ist oder du ein Gottesbild hast oder ob überhaupt, vielleicht ja gar nicht. Aber es wirkt, das wirkt dann trotzdem. Also selbst wenn wir irgendwann wissen, okay, dass die Wahrheit ist und wir können das in uns selber auch natürlich, das ist ja das Wesentliche, wahrnehmen. Ich finde keinen persönlichen Gott, wenn ich schaue. Ja, ich finde das nicht. Allzu klein, das hattest du den Zugang dazu nicht, zu dieser Ebene. Und dann ist alles persönlich. Und dann gibt es auch eine persönliche Beziehung zu dem, was das Gottsein ist. Sonst wäre es für viele viel einfacher, sich diesen Räumen zu öffnen, in denen einfach scheinbar nichts ist. Wenn da diese Öffnung ist oder diese Connection dann zu dem persönlichen Gott, zu der persönlichen Gott-Story, dann bist du achtsam, vorsichtig oder gehst nicht weiter.
Weil ich Angst habe von dem Gott.
Weil du davor Angst haben musst, ja.
Weil ich soll denn dann als Gott.
Ja, weil das dann an deine Geschichte von deinem Vater geknüpft ist. Oder deiner Mutter, je nachdem. Ich sage jetzt nicht, dass du das jetzt unbedingt hast, aber es ist halt jetzt ist aufgetaucht in Resonanz zu der Geschichte, die man eben zum Vater hat, als Schwierigkeit. Und dann kannst du ja schauen, inwieweit versuchst du dann auf der Ebene der Meditation diese Liebe von deinem Vater zu bekommen. Weißt du, auch das ist ein Hinweis dann dafür. Als Ersatz. Irgendwas hat sich in dir geklärt, weil du bist jetzt in einem energetisch ganz anderen Zustand als vorhin.
Oft auch unbewusster Ebene bestimmt. Also, ja.
Gespräch über Gottes Beziehung, da fand ich einen Aspekt interessant. Du sagst diese persönliche Gott-Story. Also ich bin im christlichen Umfeld aufgewachsen und habe dann später als Erwachsener auch in einer freikirchlichen Gemeinde erlebt, wie da zu Jesus die Menschen eine sehr persönliche Beziehung aufbauen. Und da ist so ein Erleben auch von Hingabe und von Liebe, die da fließt zu dieser Person. Kannst du da was dazu sagen?
Wie ist es denn heute für dich?
Also ich sehe in Jesus den Lehrer und auch eine innere Qualität in mir, Christus-Aspekt oder irgendwie so. Aber auch oder es gibt auch in anderen Satsang-Settings eigentlich so mehr so gemeinsames, hingabevolles Musizieren. Ja, du spielst ja Musik, aber man musiziert nicht zusammen. Aber da diese Hingabe an das Göttliche, ist das ein Aspekt, den du auch siehst und kennst? Oder?
Also sich auf das Höchste zu besinnen, ist die höchste Form der Hingabe. Die sich auf jemanden als Person zu beziehen, der das personifiziert, ist eine Stufe drunter. Wenn du denjenigen als die Person siehst, wenn du darin die Essenz siehst, ist das fein.
Und ich versuche gerade nur zu unterscheiden, ob dann dieses so eine Lobpreismusik oder so eine oder Mantren, ob das dann eher so eine, wie soll ich sagen, emotional anhaftende Qualität ist an was, oder ob das einfach auch Ausdruck von Liebe und Freiheit ist.
Ja, wenn du das praktizierst, auch das Singen, dann öffnet sich natürlich auch dein Herz, und das emotionale Herz öffnet sich dann, und du verschmilzt dann mehr mit dem, was du dann im Sinn hast oder singst und machst, und auch Mantren. Aber es ist natürlich immer noch eine Ebene von Begrenzung, weil du dich auch auf etwas beziehst, so wie jede Beziehung einfach eine Begrenzung darstellt. Und Mantren auch. Sind auch Mittel zum Zweck, um weniger zu denken, und das bleibt aber dann nicht. Also das weniger Denken ist kein bleibender Zustand. Das ist dann für die Zeit, wo du dann das praktizierst, der Fall. Und danach taucht es wieder auf. Also von daher gibt es andere Formen von spiritueller Übung, die sinnvoller zu praktizieren sind, will man diese Ich-Struktur auflösen. Und dazu gehört, dieses Gedankenkonstrukt aufzulösen.
Die Erdung. Oder was meinst du mit Sinn? Welche Übungen meinst du damit?
Na, sich zum Beispiel auf das Höchste zu besinnen, sich einfach nur seiner Natur zu öffnen oder sich dem Herzen zu öffnen oder sich auf das Selbst zu fokussieren oder sich zu fragen, wer bin ich, oder das Ich Bin zu nutzen. Immer in der Wahrnehmung von dem Ich Bin zu sein. Oder bei dem Ich-Gedanken. Und das ist, also die Frage, wer bin ich, ist eigentlich im Prinzip das einzige wirkliche Mittel, was diese Ich-Idee auflöst. Alles andere verbessert alles Mögliche in dem Bereich, aber löst nicht wirklich dann diese Ich-Idee auf.
Also diese Gedankenreduktion von einem Mantra wie jetzt Om also ich spüre das dann schon direkt. Und also ich kann das in einem Augenblick einfach mal auch einsetzen, um die Gedanken zu beruhigen.
Dafür ist es dann auch sinnvoll. Um das dich einzustimmen und danach dann in Stille zu meditieren, beispielsweise. Ja. Aber es braucht diese Stille, also ein ständiges Praktizieren, ständiges Musizieren, ständiges Rezitieren ist nicht, was dich rausbringt aus dieser Facette, dass du jemand bist, der jetzt praktiziert.
Ja.
Und das, genau das gilt es zu erlösen, dass in der Sadhana, in der spirituellen Übung, sich der auflöst, der die Sadhana macht. Weil es keinen Macher mehr gibt. Und das ist, was Freiheit ist. Davor ist es eben immer etwas vielleicht in der Ferne verschwindender Ich-Aspekt, aber es bleibt immer noch ein Ich-Aspekt, der immer wieder wach werden kann und aufstehen kann und sagen, so, hier bin ich. Es ist nicht verkehrt, das alles zu machen. Man muss schauen, wo man steht und das, also Mantren und Chanten und so weiter, all das ist okay, natürlich, es hat seine Wirkung, aber es kommt darauf an, wo du stehst. Und wenn du jemand bist, der schon wirklich weit fortgeschritten ist, macht es keinen Sinn, dahin wieder zurückzukehren. Aber du kannst es temporär dafür nutzen. Wir nutzen ja auch die Songs hier dafür, um bestimmte Stimmungen zu generieren. Es hat immer eine bestimmte Öffnung auch zur Folge und wir machen das auch bewusst. Nicht einfach so, dass jetzt zufällig ein Stück ausgesucht wird, was dann hier spielt.
Also einfach das zu nutzen als Einstimmung, wie du sagst, oder einfach nochmal, um auch vielleicht eine Beruhigung des Systems herbeizuführen, um dann noch tiefer gehen zu
können. So kannst du es nutzen. Du kannst es auch nutzen, wenn du Lust hast, einen halben Tag Musik zu hören, hörst du einen halben Tag Musik oder einen halben Tag chanten willst. Das ist warum nicht? Je nachdem, was du empfindest, was du jetzt erreichen willst damit. Ich meine, oben ist ja auch nicht irgendwas, das ist der Klang des Universums. Und in dem zu ruhen, sich als den Klang des Universums wiederzufinden, indem er dauernd durch dich hindurchschwingt, oder in deinem Gewahrsein ist ein Mittel zur Freiheit. Trotzdem musst du dir am Ende die Frage stellen, wer bin ich? Mit egal welcher anderen Form von spiritueller Übung. Auch das sich beziehend auf jemanden, weil du hast ja auch Jesus angesprochen am Anfang. Und der war ein spiritueller Meister und der hat natürlich, oder ist, weil er ja gelebt hat und einen großen Grad an Freiheit hatte, als die Qualität von Liebe, die Energie ist ja noch präsent, also man kann sich auch heute noch auf diesen Aspekt besinnen und es hat seine Wirkung. Trotzdem ist es anders, ob du jetzt mit jemandem sitzt, der das verkörpert oder nicht. Das ist nochmal eine andere Wirkung. Also es ist unwahrscheinlich, dass du mit dem Bezug auf Jesus dann frei werden kannst, weil da Aspekte fehlen, die auf dich eingehen können und auf das, was in dir gerade passiert, die entsprechende Wirkung haben, sodass du auf das Level kommst, wo die Ich-Idee sich auflösen kann oder verschwinden kann darin. Das kann jemand nicht, der nicht mehr da ist.
Jetzt sagst du Jesus in der Qualität als Liebe.
Als das, was man als die Christus-Energie bezeichnet, oder Christus-Qualität. Das ist, was er repräsentiert, die Liebe.
Würdest du anderen Meistern dann andere Qualitäten?
Ja, jeder hat eine spezielle oder spezifische Form von Energie, die sich ausdrückt über diese Form. Der Filter dafür ist, wie sich das Göttliche oder die Öffnung in das, was man ist, dann im Körper zeigt.
Bei Ramana?
Ja, absolute Bewusstheit, Stille und auch Liebe. Und bei Shankara auch die Kombination von der Perfektion von Karma, also Handlung, indem er wirklich in seiner kurzen Lebenszeit nur unterwegs war, in Indien bereist hat und total umgekrempelt hat. Und diese absolute Klarheit, also Bewusstheit und Liebe auch. In manchen anderen ist primär Klarheit, aber die anderen Aspekte von Liebe und Bewusstheit sind auch mehr da, also weil es geht gar nicht ohne. Aber jeder ist ein ganz spezifischer Ausdruck eben durch die Form oder durch den Filter der Form und die Art der Sadhana-Befreiung und der Prägung im System, diese Mischung daraus ergibt dann einen ganz spezifischen Ausdruck, sodass wir Unterschiede feststellen, auch wenn wir sagen, okay, da ist Befreiung, dann ist das nicht die grundlegende selbe Energie, die sich dann da ausdrückt, obwohl die Basis dafür immer die grundlegende Energie ist. Aber der Ausdruck davon ist immer ein ganz spezifischer. Daher werden Menschen nicht von jedem Meister angezogen. Ja, daher findet man sich hier, da und dort wieder und meist in Resonanz dazu, wo man gerade steht. Oder vielleicht über einen längeren Zeitraum hinweg, wenn da die Überschneidung recht groß ist, befindest du dich länger in Kontakt mit diesen Menschen dann.
Wie würdest du deine Qualitäten beschreiben?
Sollte er beschreiben.
Ja, das soll er mal machen, oder?
No.
Ja. Weshalb bist du hier?
Nein, deinen eigenen Ausdruck, wie du denn
wahrnimmst. Ich spüre mich ja nicht. Als das, was bei dir ankommt. Ich spüre mich nicht. Was kommt denn bei dir an?
Was wie Wertschätzung, Klarheit. Bewusstheit. Liebe.
Ist es okay oder daneben?
Ich möchte das Weisheit sagen.
Ja. Wahrheit. Wahrheit.
Kann man es gar nicht ertragen oder tragen, so viel Verantwortung, wie das jetzt auf mir lastet. Nein, wir wissen ja eigentlich, wenn wir mal schauen, weshalb wir irgendwo sind, also was es in uns nährt.
Du bist ja auch hier.
Ich bin auch hier. Die Form ist schon da.
Also du bist ja auch in Resonanz mit uns.
Ja. Aber was willst du damit sagen?
Na, dass ja doch irgendeine Wahrnehmung da sein muss, auch wie du Qualitäten spürst, oder?
Das schon, das spüre ich ja von anderen, weil es ein recht leeres Gefühl ist und dann spürt es das sehr leicht, was in anderen passiert.
Und was spürst du in der Begegnung mit mir?
Also nicht vorherrschend den Aspekt von Liebe, sondern eher auch von Klarheit und Bewusstheit. Ja. Und die Qualität von Hingabe, die hast du. Und wenn wir Pech haben, müssen wir die Liebe auch noch dazufügen. Aber hinzufügen als diese Qualität, die sich im Vordergrund nicht so bemerkbar macht, in Form von emotionaler Liebe, aber das ist eine ganz subtile Qualität. Also du hast eine ganz subtile Energie. Als dein Ausdruck, als das, was du rüberkommst, was so rüberkommt.
Ja, der Fokus auf Klarheit oder Bewusstheit oder.
Bewusstheit, ja. Wie siehst du dich?
Da ist nichts.
An seinem Beruf kann man es doch auch erkennen.
Ja, ja. Aber er vielleicht nicht. Ich gebe ihm eine Chance.
Also ich spüre schon, dass ich da an vielen Stellen immer auch Klarheit reinbringen kann. Also für mich ist das wirklich sehr Transparenz in komplexe Prozesse auch, wo ich die ganz klar sehen kann und einfach Klarheit, ja, da ist.
Aber das ist die Klarheit in Verbindung mit Wahrheit. Mhm.
Ja, die Klarheit, die aus dieser Verbindung mit der Wahrheit oder mit dem, was ist, einfach entsteht für mich. Ja. So, also mit Licht von innen nach außen betrachtend, irgendwie so das innere Licht da drauf werfen, entsteht da Klarheit.
Ja, ich würde es, wie gesagt, meine Wahrnehmung ist andersrum. Es ist, die Wahrheit ist für dich im Zentrum und dafür nutzt du die Klarheit.
Die Wahrheit ist für mich im Zentrum und dafür nutzt
du. Das Wesentliche für dich ist die Wahrheit und du nutzt dafür das Mittel der Klarheit. Du willst Klarheit reinbringen in den Wust von Nicht-Wahrheit, damit die Wahrheit dann da in ihrem Lichte scheint. Poetisch formuliert. Was soll denn bei der Klarheit rauskommen? Hm. Also wofür brauchen wir Klarheit? Das braucht doch kein Mensch. Hm. Klarheit ist weil, also ich will Klarheit weil. Hm. Und um dieses weil geht's.
Hm. Weil ich an der Wahrheit interessiert bin. Ich für die Wahrheit gehe.
Ja. Da gehst du auch so weit, dass du auch sehr unbequeme Fragen stellen kannst. Weil es dir wichtig ist, dass das, was wahr ist, sichtbar werden kann. Selbst wenn du es noch nicht weißt, was die Wahrheit ist, die am Ende dabei rauskommt, das spielt ja keine Rolle. Aber das ist der Beweggrund für eben die Klarheit in dir. Und da es keine Wahrheit gibt ohne die Liebe zur Wahrheit, wenn man das mit Klarheit erreichen will, okay, ist da auch natürlich Liebe, ganz klar. Und jetzt ist da Liebe. Primär, also im Vordergrund. In dir. Warum? Weil du die Wahrheit liebst, über die wir gerade gesprochen haben. Hm. Das ist, was dich berührt.
Hm. Hm. Eine Quelle, aus der man. Ich schöpfe und trinke.
Ja, das so stark wie es jetzt, weil die Auftrag habe ich es noch nicht gespürt. Hm.
fühlt sich lebendig an.
Ja.
Durchdringend.
Ja, ja, natürlich.
Da ist ganz viel Dankbarkeit da, dir gegenüber. Nicht der Form gegenüber, aber dass das passieren konnte, oder dass es einfach sein durfte, dass diese Form dieser Form begegnet ist. So ungefähr. Mhm. Ganz, ganz viel Dankbarkeit. Und es kam in Winterthur bei dem Satsang, nee, da noch nicht, aber dann danach kam ein Vorwurf auf in mir, dir gegenüber. Und der hat mich getrennt, aber auch nicht getrennt. Also die Liebe, die da ist, oder das Vertrauen und das Empfinden von Wahrheit, das ich spüre, das ist nach wie vor da, aber mein System wurde stark und wird immer noch irritiert von dem, was ich als Vorfall empfunden habe. Und also die Tiefe ist nicht berührt davon, aber es kommen immer wieder so kleine Querschläge in mein Denken, also an die Oberfläche. Und das möchte ich jetzt einfach gerne klären.
Ja, leg los.
Ich habe wahrgenommen, dass Ärger und Wut und Zorn bei dir waren.
Okay.
Als meine Tochter und das Enkelkind Krach gemacht haben. Also die haben gestillt, die hat doch das Kind gestillt und der hat gepupst. Und es hat dich, das gestört in deiner Meditation? Frage.
Es hat mich nicht gestört, aber es hat mich gestört, dass es die anderen stört. Und daraufhin habe ich dann deiner Tochter, um sie nicht vor allen anderen zu riskieren, als sie rausging, angesprochen und habe ihr gesagt, weil das Gespräch war oder das Thema war vorher schon da, ist es okay, das Kind mitzubringen und so weiter. Und dann sagte ich, ja, wenn es nicht stört oder wenn es zu laut ist, dann eben rausgehen. Und es war sehr laut und dann sie ging nicht raus. Und dann sagte ich, ja, weißt du, es war so laut, es hat wirklich... Also diese Geräusche, die da waren, die stören in der Meditation und dann wäre es gut gewesen, wäre es rausgegangen. Das ist alles. Interessanterweise habe ich dann danach gehört dass sie sagte, das war für mich total toll, dass das Kind so gestört hat. Ja? Also, es hat total gestört und es hat mich auch genervt, aber plötzlich habe ich gesehen, das war ich. Ich habe früher immer, weil ich bin da rumgelaufen und habe gestört und ich war ein Störfaktor für die anderen. Also so ist es halt immer auch. Sachen, die scheinbar dann schräg sind oder die stören, ja, die haben auf der anderen Seite dann auch, wie alles, ja, die Möglichkeit dann für sich einen Nutzen draus zu ziehen und das für sich zu erkennen. Von daher muss ich dann sagen, vielleicht muss ich in Zukunft die Kinder verzichten wir einfach auf die halbe Stunde Meditation und das Kind macht halt Terror, aber hat für mich nicht gestimmt, weil das praktisch das Ereignis von stille Meditation während einer halben Stunde dann schon reduziert hat, weil die Aufmerksamkeit, ich habe es dann gesehen, die ging von den Leuten, die dann saßen, fast überall dahin. Und das natürlich nicht satsa und das nicht, für mich nicht stimmig, wenn wer auch immer das ist, dann die Stille nicht achtet, kann man in dem Fall nicht sagen, aber nicht ermöglicht. Ärgerlich werde ich deswegen nicht, aber ich sage dann trotzdem, das war nicht gut. Aber ich wusste, ich habe es dann danach natürlich gesehen, ihr seid dann auch nicht mehr gekommen. Da wusste ich dann, okay, ich habe es dann auch als Feedback bekommen, ihr wart dann sauer. Deswegen. Aber interessant war, im Zusammenhang damit, dass das Kind, als es dann bei mir war, still war. Und wenn es bei dir ist, auch. Bei der Mutter aber nicht. Und das war sehr interessant. Ich weiß gar nicht, haben wir das eigentlich dann thematisiert? Haben wir das thematisiert in der? Nicht gerne?
Ein bisschen. Das wurde, glaube ich, angesprochen.
Ich weiß es schon.
Also so spaßhaft so.
Ja, naja, spaßhaft, ich meine, da war schon mehr als Spaß dran, weil klar war auch Spaß, ja, aber es war ja dann deutlich, dass die Mutter mit ihrem Kind ein Problem hat oder dass das Kind mit der Mutter ein Problem hat. Ja, von daher, ja, so war es für mich. Aber ihr habt natürlich gedacht, dieses arme, unschuldige Kind und der Muni und Kinder sind sowieso immer die Notleidenden sind und so weiter. Und die muss man eher achten und so weiter. Und die müssen auch ein größeres Recht haben zu sein als die Erwachsenen. Aber das sehe ich nicht, weil ich sehe die Erwachsenen auch immer als Kinder. Und daher mache ich keinen großen Unterschied. Also.
Ja. Ich selber habe gar kein Problem gehabt damit, weil ich irgendwie gespürt habe, es ist gut, es ist richtig. Die Situation war richtig. Hm. Ist es immer noch. Aber dass meine Tochter jetzt ein Problem hat und dass sie jetzt die Jalousien runtergemacht hat, vielleicht noch mehr wie vorher, das habe ich mir jetzt gerade vorher gedacht, das ist eigentlich mein Problem, okay. dass sie jetzt eigentlich dicht gemacht hat.
Also, aber es ist ja nicht deins, wenn sie dicht macht. Und sie kann ja nur dicht machen, wenn sie auch nicht bereit ist, hinzuschauen.
Ja.
Also manchmal muss es sein, dass man dicht macht, damit man die Chance hat zu sehen, wie es einem geht, wenn man dicht macht und weshalb und was einem dann entgeht. Und aber du solltest es nicht zu deinem Thema machen.
Ganz genau.
Das ist dann deine Kunst, dich davon zu lösen von deiner Tochter und vielleicht Erwartungen, die du hast, wie sie sein sollte.
Ja. Das war jetzt wirklich eine große Lektion.
Aber
die Abnabelung heißt für mich.
Das heißt es für dich,
ja.
Und für die Mutter. Es ist interessant, dass sie da so in diese Verteidigung geht und dann dicht macht und sie das Kind nicht gewürdigt sieht, während sie das Kind nicht würdigt. Verstehst du? Weil wie kann ein Kind nicht bei der Mutter sein wollen, wenn die Mutter total offen dafür ist und in Liebe damit ist und empfänglich und so weiter? Es funktioniert ja nicht. Von daher ist es genau das Thema, was ihr dann gespiegelt wird. Dass sie das Kind ablehnt und dass sie das von außen so empfindet, dass andere das tun und sie geht aber dann in die Verteidigungsposition für das Kind. Das ist der Punkt und das ist ihre Verletzung da drin. Und da will sie nicht hinschauen. Und dann haben wir noch ein bisschen Spaß gemacht, haben dann auf dem Arm den Kleinen, ja. Und da war er dann ruhig, nachdem er da vorher nicht gerade so ruhig war. Und dann haben wir ein bisschen Spaß gemacht und dann gesagt, dass es der Mafia-Boss ist. Und dann haben wir gestern darüber gesprochen mit der Erika zusammen. Ja, und sie hat das natürlich dann alles ernst genommen. Und du in stellvertretender Funktion dann auch.
Na, ich war identifiziert mit dem Schicksal meiner Tochter. Das ist mein altes Problem. Das ist eigentlich mein Missverständnis gewesen. Weil ich habe einfach gespürt, es ist richtig, wie du reagiert hast. Ich habe es einfach gespürt, warum auch immer. Aber dann habe ich die Position meiner Tochter übernommen. Und das ist mein Irrtum. Also, es geht mich einfach nichts an.
Ja.
Es geht mich null an.
Yes.
Es ist ihr Leben.
Ja.
Und das ist immer wieder, ich merke, es ist total wichtig, dass ich es spüren kann. Es ist immer wieder mein Thema, dass ich so eine Rolle spielt oder also Mutter-Tochter-Gedöns macht, wo aber gar nicht notwendig ist, wo einfach falsch ist. Es ist falsch.
Aber warum machst du es? Das ist ja der Entscheidende.
Das war Unbewusstheit.
Okay, das stimmt. Aber was ist der der Grund dahinter. Also du würdest es ja nicht machen, würdest du nicht, dir nicht was davon versprechen.
Ich bin von meiner eigenen Mutter ziemlich das Leben lang im Regen stehen gelassen worden. Und das ist meine Wiedergutmachung am Leben. Ich habe meine Mutter ziemlich dick gehabt, deswegen. Okay. Mhm. Und ich würde alles für die tun, was irgendwie verträglich ist für mein eigenes Leben. Also, also das ist schon, ja. Vielleicht habe ich auch Schuldgefühle gehabt meiner Mutter gegenüber, dass sie das so scheiße fand, wie sie sich verhalten hat. Aber das ist so, es hat damit zu tun.
Das ist nur die andere Seite, verstehst du? Weil das ist, kann man genauso wenig aushalten, wenn jemand übertrieben da ist für jemanden, wie wenn jemand gar nicht da ist. Oder? Ja, ist eigentlich nicht wirklich ein Unterschied.
Es will einfach nur gesehen werden. Es will hier nur gesehen werden, was da, warum, wie gehandelt wird. Und ich merke einfach, dass es jetzt total wichtig ist, das einfach ins Licht zu stellen. Ja. Und es gibt eigentlich auch gar keinen richtigen Vater und keine richtige Mutter in diesem Kontext von meinem Leben. Es sind halt Menschen, die in meiner Familie da sind und die den Namen Vater, Mutter, Tochter haben, Enkelkind. Aber in Wirklichkeit ist doch jeder frei und gut. Ich merke, dass ich so oft in so Rollen verfall. Tochter zu spielen bei Eltern oder Mutter zu sein oder Oma zu sein. Also dass es einfach oft eine Rolle ist, aber dass das nicht die Wahrheit ist. Und dass dieses Rollenbewusstsein, das dann immer noch wirkt in mir, mich dann oft irgendwie unecht macht. So.
Ja, das ist eben, der Grund dafür sind ja immer unerledigte Themen in uns. Ansonsten ist, finde ich, in der Familie alles richtig. Also jeder ist da richtig, weil er ja letzten Endes die Aufgabe hat, uns das zu spiegeln, was mit uns ist. Also auch Eltern oder Mutter, egal wie schräg wir sie finden oder wie falsch, das, was an ihr vermeintlich falsch ist und was uns nervt, ist das, was wir uns bei uns genau angucken müssen. Genau das. Und genau das machen wir, selbst wenn wir so wie du jetzt die andere Seite davon leben. Aber genau dieselbe Seite von deiner Mutter hast du, aber du verweigerst sie. Ja? Das ist das. Und das Unterdrückte kommt dann in der Überkompensation von dem Muster des Überversorgens dann raus. Aber tatsächlich hast du auch diese Rolle, da eigentlich gar keine Lust drauf zu haben, dich drum zu kümmern, sagen wir es mal so, hart. Bin schon wieder hart.
Nein,
ist die Wahrheit. Ist einfach so.
Ich schaue ja selber hin. Also.
Ja. Also das, was du, wie gesagt, das ist immer das simple Prinzip, da zu schauen, was man anderen sagt, was sie nicht gut machen, nicht richtig machen und da dann zu schauen, so wo ist das in mir verborgen? Warum kann ich es nicht sehen? Weil das ist immer das, was auch in uns ist. Ja. Sonst hätten wir diese Aversion dagegen nicht.
Ja.
Und wie gesagt, das Gegenteil, was du jetzt lebst, kann darauf verweisen, dass du versuchst, dass es auf keinen Fall sich durch dich ausdrücken kann. Aber du diese Qualität auch in dir haben musst.
Wie befreiend.
Ja, prinzipiell schon. Wenn du es so nehmen kannst, einfach cool. Ja, ist befreiend.
Ich möchte einfach, dass nur das passiert in meinem Leben, was passieren soll, also von hier aus, also ohne Konzept, ohne, ja, weißt, ja, ohne dieses Konzept Familie oder Freunde oder dass nur das passieren soll, was ich es will. Und ich spüre das so zurzeit ganz deutlich, wie unecht mein Verhalten ist. Weil dem zu wenig Kraft noch gegeben wird. Und mehr so dem Konzept, wie soziale Beziehungen funktionieren sollen. Oder ja, so. In allen Ebenen.
Aber das, was du jetzt sagst und was dein Wunsch ist, ist ja schon die Öffnung da hinein. Ja. Passiert das schon? Was nicht ohne Grund heißt, so Hingabe.
Ich?
Mirabai.
Hingabe?
Ja. Das ist, Mirabai ist die, die Meisterin, die, soll man sagen, die symbolisch ist für die Hingabe, die aus ihren ganzen Kontexten rausgegangen ist in den Wald und ganz alleine zu sein und sich ihrer Natur zu widmen und sich dem hinzugeben, was sie ist. Alles aufzugeben dafür. Das ist Mirabai, das ist die Bedeutung, die der Name hat. Und die Energie spüre ich auch in dir. Ich spüre es in dir, in der Krone der Teufels, diese weiß-goldenen, lichtstrahlenden Teufel, die ganze Zeit runter. Ne? Es ist total spürbar auch. Ja. Und kein Wunder, dass du den Drang in dir verspürst, das Leben zu wollen. Aber sobald du diese Ebenen von oben mit deinem Herzen connectest, passiert das ja auch.
die Wahrheit zeigt sich mir gerade als völlig unpassend.
Ja. Allgemein wird sie sehr gerne persönlich genommen. Aber sie ist unpersönlich.
Aber auch ein Unterschied zu, was ich gestern gesagt habe, zu Freiheit. Freiheit war so attributslos und Wahrheit ist so unpersönlich.
Sie können es auch umdrehen. Der Vorteil, den Wahrheit hat, ist, dass man sie mit nicht allzu vielen Begriffen versuchen kann zu definieren. Während Freiheit beliebig definier- und interpretierbar ist, ohne je nach Befindlichkeit, aber Freiheit selbst als absolute Qualität ist identisch mit der Wahrheit. Und Wahrheit ist natürlich unpersönlich, so wie Freiheit auch. Weil das die Unveränderlichkeit repräsentiert, weil das, was wahr ist, kann nicht unter irgendwelchen anderen Umständen nicht wahr sein. Sonst wäre es nicht Wahrheit. Und daher haben wir da das Unpersönliche ganz persönlich beschrieben.
Ja, weil so landläufige Konzepte von Wahrheit ja immer so von einer subjektiven Wahrheit ausgehen. So, jeder hat seine eigene Wahrheit und zwei Menschen, die den gleichen Vorfall bezeugen,
haben niemals dieselbe Wahrnehmung.
Ja, und dann aber Wahrheit, wie ich sie dann in mir spüre, hat eben komplette unpersönliche Qualität.
Ja. Könntest du auch Wahrheit mit Ewigkeit, jenseits von ewig und nicht ewig bezeichnen. Kann Wahrheit mal nicht sein, ist es nicht die Wahrheit. Also die relativen Wahrheiten, die betrachten wir ja jetzt nicht, sondern die Wahrheit an sich. Und es gibt nicht viele Wahrheiten in Bezug auf die eine Wahrheit. Es gibt nur eine. Das ist cool.
Ja, das ist so. Kommentarlos. Das fühlt sich auch wie so fester Boden an, irgendwie so. Also nicht fester Boden, unteilbar.
Unveränderlich, unteilbar. Fester geht's nicht.
Ja, so ein gutes Fundament irgendwie.
Ja. Das ist die Basis, die es einfach braucht für das Leben in dieser Scheinrealität. Das braucht das einfach, dieses Fundament. Alltags im Gewahrsein zu haben, so simpel es zu sein scheint, das ist ja da, können wir sagen, es ist ja da, okay, wollen wir uns nicht drum kümmern, wir müssen uns ja nicht drum kümmern letzten Endes, weil es kommt ganz gut ohne uns zurecht, aber wir nicht ohne es. In der Unmöglichkeit, einen Halt zu finden auf dieser Ebene von Wahrheit, ist der absolute Halt, den einem ein vermeintlicher Halt auf dieser Ebene nicht geben kann. Das ist der absolute Halt, weil es einfach das absolute Anhalten ist und keine Tendenz nach einem Halt zu suchen. Das ist der Halt. Ja? Also wann immer es die Idee geben kann von einem Halt, ist es wiederum ein guter Anlass für Verzweiflung, weil der sich dem Zugriff oder dem vermeintlichen sich darauf besinnen, beziehen, festhalten, entziehen muss. So wie der sich dem entziehen muss, der sich darauf bezieht. Also da ist die Unmöglichkeit von einem Halt in einem Etwas, vermeintlichen Etwas oder einem Objekt zu finden, keine Chance. Also Haltlosigkeit ist das Allerbeste und das ist natürlich das, wovor die meisten Menschen zurückschrecken. Das ist vermeintlich unaushaltbar. Wieder der Halt drin, aber wenn sich die Chance ergibt, dass ein System zwischen zwei Zuständen schwingt oder zwischen zwei Qualitäten, die eine noch nicht erledigt, die andere noch nicht wirklich total sichtbar, aber schon irgendwo schimmert sie durch, dazwischen, da ist diese Qualität, wo man weder hier noch dort Halt finden kann. Genau da ist man richtig. Also sich da einzunisten, genau dort. Aber das ist für die Persönlichkeitsstruktur der größte Horror. Aber genau darin liegt die Lösung der Befreiung. Dahin zu gehen oder dahin geöffnet zu sein, wo der größte Horror ist. Was zeigt sich dann? Die Wahrheit. Also auch das, was relativ wahr ist, hat ja eine Bewandtnis der Kenntnis von sich selbst. Bis man dann dahin kommt, dass man weiß, die absolute Wahrheit ist, die absolute Wahrheit ist das, was eigentlich zählt und das Wichtigste ist.
Das dazwischen ist wie so eine Bergetappe, irgendwie so ein blanker Fels. Mir neulich über eine Geschichte erzählt, die da mehrere Tage an so einer Felsspalte übernachten mussten und das waren Horrorgeschichten. Ja, so. Aber es geht ja nicht anders als dort.
Nein, es geht nicht anders als dort. Wenn wirklich Befreiung im System auftauchen will, soll, muss, darf, muss man sich da wiederfinden, wo man sich scheinbar nicht auskennt. Aber es nichts Vertrauteres gibt als genau das. Wenn die Konzepte, die damit zusammenhängen, nicht mehr wirken. Wie entfernt können wir uns sein? Das ist unmöglich. Daher ist natürlich jede Idee von spiritueller Übung eigentlich ein Witz. Aber da wir selber uns als einen Witz herausstellen, muss der Witz sich als Realität erkennen, damit er nicht als Witz weiter funktionieren kann. Das ist, was wir machen. Daher muss als letztes diese Beziehung zu dem, was wir sind, oder die Öffnung in das, was wir sind, egal wie wir es praktizieren, wegfallen. Ja? Das ist das das Letzte, was wegfallen muss. Alles muss wegfallen. Daher sind wir ein Wegfallprodukt. Immer noch mühsam, das Erden, oder? Machst du einfach in deinem Garten so ein Schlammbad auf. Taubst da immer wieder ein. Es geht so dann 1000 Meter in die Erde rein, weißt du, und es ist leichter.
Das habe ich als Kind gemacht, mit einem Stock, mit einem Schlamm weiter gestoßen, weil ich wollte bis zu 11 Meter durchkommen. Schon da.
Das hätte jetzt nicht aufhören sollen. Das ja, siehst du, das, was für uns wirklich wichtig ist, das wissen wir schon ganz früh. Ja, ein Kunstwerk, dieses Menschsein und auf der Erde zu sein und so zu tun, als wäre man nicht auf der Erde, ist hinderlich. Das ist die Idee, dem entkommen zu wollen, dem Schicksal. Wenn man es als Hölle ansieht, man will nicht in der Hölle braten, aber man brät in der Hölle, indem man eben die Tendenz hat, nicht hier sein zu wollen. In der Hölle brät man dann. Und das ist nicht gut.
War das schon immer so und ich habe es nicht gemerkt, dass ich gar nicht geerdet bin? Oder war das mal mehr?
Es war sehr häufig so, aber in letzter Zeit hat sich es verstärkt. War sehr häufig so, dass du ja in den Regionen unterwegs warst, wo Denken stattfindet. Hm. Und von daher natürlich immer schon. Aber jetzt hat es sich nochmal verstärkt.
Hm. Dann ist mir das früher gar nicht aufgefallen.
Nein. Und jetzt, wo es dir auffällt, erwachen wahrscheinlich die Widerstände, die grundsätzlich da sind, bezüglich hier ist eigentlich nochmal, zeigen sich. Und dadurch kannst du ja natürlich auch dann klarer sehen, was der Grund dafür ist, dass du nicht hier sein willst. Aber wenn dein System merkt, dass es, wenn es sich erdet, sofort ein Argument hat, um hier sein zu wollen und auch zu können, ändert sich das. Allein dadurch schon. Musst du gar keine Konzepte durchschauen. Musst du einfach nur gelingen, dass du wirklich immer wieder in dieser Präsenz bist von dir selbst. Aber wenn die damit verknüpft ist, dass irgendwas in dir unaushaltbar ist, vor dem du sowieso immer davonläufst, dann ist es nicht einfach. Und vielleicht finden wir das jetzt auch hier so. Oder ist der Grund dafür, dass es so schwierig ist. Weil es ist ja ganz simpel. Es ist nur ein Gedanke, sich zu erden. Es ist nur ein Gedanke und dann ist das Energiefeld da auch präsent. Und hier oben nicht mehr so dominant und auch nicht gerade nicht in den Zentren, die uns versklaven.
Aber was ist, früher habe ich ja mit dem Ich praktiziert und manchmal tauchte dann tiefer Frieden auf und Präsenz, was ich als Präsenz erlebt habe. Ist das jetzt
ich bin jetzt gerade total orientierungslos, ist das dann, war es auch noch was Vorgemachtes oder ist es schon?
Nein, du solltest nicht das hinterfragen, was war, sondern das anschauen, was jetzt ist, sonst machst du dich wieder fertig auf der Ebene der Konzepte. Okay. Das nutzt du dann, um dich wieder runterzumachen, das ist nicht okay. Es geht jetzt zu schauen und jetzt, wenn du jetzt sagst, du praktizierst gerade das Ich, dann müsstest du ja wieder in die Zustände kommen, von denen du sagst, da ist alles okay. Und dann müsste man das jetzt nachvollziehen können. Aber wenn du es gerade praktizierst, dann ist es nicht das Resultat nicht das, dass du jetzt geerdet bist dadurch.
Im Moment nicht, ne?
Warum dann nicht? Weil bist du nicht angeschlossen, bist du möglicherweise wieder in deinem persönlichen Sumpf. Und dann tauchen natürlich die Aspekte auf, die deine Tendenzen sind. Und wenn deine Tendenz die von Flucht ist, bist du nicht hier. Weil die Tendenz ist einfach in dir, dass du es auf der Ebene regeln willst, wo es nicht regelbar ist. Das ist immer wieder wichtig, immer wieder der Hinweis. Verlass diese Ebene, wo du das regeln willst. Und bist du wirklich präsent, ist das nicht mehr notwendig. Da bist du nicht in dieser Funktion total identifiziert mit der Möglichkeit, dass es kontrollierbar ist. Dann wirken andere Ebenen in dir.
In dem Moment, wo ich präsent bin, muss ich ja nichts mehr regeln und sehen.
Eben.
Eben. Aber dann löst sich ja nicht auf.
Dann. Was muss ich dann noch auflösen, dann, wenn du präsent bist?
Ja, aber das ist ja nicht durchgehend, weil es immer entspannt.
Ja, aber wann immer du es wieder aufsuchst und wenn du dann Lust verspürst, irgendwas aufzulösen, zwischendrin löse es auf. Ansonsten binde dich wieder an.
Ich muss nichts über Nachdenken auflösen.
Nein. Also nicht noch versuchen, jetzt über Präsenz noch irgendwas aufzulösen. Das passiert sowieso. Wenn Präsenz ist, wirken die anderen Ebenen nicht. Das ist aber dieser so unbedingte, starke Wille in dir. Er ist unglaublich stark. Du willst eben und dann bist du auf der Ebene festgenagelt. Das ist ein unbändiger Wille in dir.
Noch was? Noch was?
Noch was auch immer du dann anstrebst damit, aber der nach jetzt vielleicht von Kontrolle und auch von Freiheit erreichen wollen, all dem. Und es wäre gut, das etwas entspannter anzugehen, das Ganze. Dir nicht so viel Druck zu machen. Was vor allem nicht immer richtig machen wollen. Mach's mal genau falsch rum. Aber da hat sich jetzt gerade ein Stück weit entspannt, ja? Als du lachen musstest.
Kurzer Moment.
Ja, lachen und was wollen, das schließt sich aus. Am besten machst du die 24 Stunden Lachmeditation. Na gut, ein paar Stunden kannst du ja schlafen. Ja genau, sie gibt Kurse. Die Wahrheit liegt am Boden. Das ist aber nicht am Boden zerstört, oder? Das ist für mich nicht möglich. Und unmöglich. Gut aus, was im Satz? Wir
sehen alle gut aus.
Darum geht's doch hier. Danke, lieber Setu. Für dein unerbittliches die Wahrheit verbreiten. Die Gnadenlosigkeit der Liebe. Eben. Du siehst auch gut aus. Trauer steht dir gut.
Ganz nah.
Ja, komm.